zur Frage der Union. Der Profil-Podcast zur EU-Wahl 2024.
Hallo und herzlich willkommen bei Zur Frage der Union, dem Politik-Podcast zu den Europawahlen. Vom 6. bis zum 9. Juni finden die Wahlen zum Europäischen Parlament statt. Bis es soweit ist, bringt Profil jede Woche ein Gespräch mit Expertinnen und Experten zu unterschiedlichen Themen, die Europa bewegen. Mein Name ist Siobhan Geetz, ich bin Redakteurin im Ressort Außenpolitik und ich spreche heute mit Thomas Oberreiter, Leiter der Ständigen Vertretung Österreichs bei der Europäischen Union oder kurz Österreichs EU-Botschafter. Herzlich willkommen, Herr Botschafter Oberreiter, und schön, dass Sie sich die Zeit nehmen.
Schönen guten Tag, danke für die Einladung.
Mit Ihnen möchte ich diese Woche über die Macht der Hauptstädte sprechen, Herr Botschafter. Sie waren Kabinettschef von Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein sowie von Außenminister Alexander Schallenberg, bevor Sie im September 2023 zum EU-Botschafter bestellt wurden. Prinzipiell ist es so, dass die EU-Mitgliedstaaten sich im Rat abstimmen. Das EU-Parlament stimmt auch mit bei Gesetzen. Wieso braucht Österreich dann noch einen Botschafter für die EU-Institutionen in Brüssel? Also was ist Ihre Aufgabe?
Ich bin ja nicht allein in Brüssel an der Ständigen Vertretung, sondern wir sind ein ganzes Team von ungefähr 150 sehr hochqualifizierten österreichischen Experten. Und die EU, Sie haben es kurz angesprochen, hat sehr viele Expertengremien zu allen möglichen Fragen, die auf dieser Welt gesetzgeberisch in den Griff zu kriegen sind. Und für diese Expertengruppen stellen wir die Experten, die Österreichs Stimme, Österreichs Sitz am Verhandlungstisch sicherstellen. Wie gesagt, es geht um eine wirklich sehr breite Bandbreite von Themen und wir sind dafür da, dass Österreich gehört wird.
Und wer sagt Ihnen dann, wie Sie stimmen müssen, beziehungsweise wer gibt Ihnen die Positionen vor, die Sie vertreten müssen? Sind das dann die Minister in Österreich oder der Staatschef oder Regierungschef?
Wir sind österreichische Bundesverwaltung, das heißt an die österreichischen Gesetze gebunden. Und wie jetzt unsere Weisungen zustande kommen, ist für die, die es ganz genau wissen wollen, in der Anlage zum Bundesministeriengesetz geregelt. Also dort steht zum Beispiel, dass ich meine Weisungen vom Bundeskanzleramt bekomme. Wenn es jetzt um technische Fragen aus irgendwelchen anderen Bereichen geht, dann sind es natürlich die jeweiligen Minister, die ihren Experten hier in der Vertretung die Weisungen geben.
Und bleibt da Platz für Handlungsspielraum? Also können Sie sich da selbst einbringen mit Ihrer eigenen Expertise oder haben Sie da eher die Funktion eines Herolds, der Österreichs Position übermittelt?
Herold klingt zwar irgendwie sehr poetisch, aber es ist natürlich schon ein bisschen anspruchsvoller, würde ich sagen. Eine Verhandlungssituation verändert sich oft von einer Minute auf die andere. Ich habe dann zwar meine Weisungen und die sind oft sehr detailliert, die sind oft sehr lange zu bestimmten Themen, aber sobald die Verhandlung angefangen hat, weiß niemand, wie es weitergeht. EU-Verhandlungen haben es auch so an sich, dass sie oft sehr lange dauern, oft in die Nacht hinein, oft die ganze Nacht durch. Und da ist oft für die Maschinerie in Wien nicht wirklich die Zeit, bis ins letzte Detail alles auszufeilen. Also ein gewisses Grundvertrauen Wiens mir gegenüber, glaube ich, ist schon notwendig, dass ich dann die österreichischen Positionen so vertrete, wie es, glaube ich, im Sinne der Republik sind.
Mit wem sitzen Sie da am Tisch in diesen nächtelangen Verhandlungen? Sind das dann die 26 anderen EU-Botschafter oder ist noch wer anderer von der Kommission noch jemand dabei? Oder?
Genau, also es sind einmal die 27 Mitgliedstaaten, also ich und meine 26 gegenüber, dazu ein Vertreter der Europäischen Kommission und dann noch, und das ist nicht unwichtig, ein Vertreter des juristischen Dienstes, des Rates, denn alles, was wir an Verhandlungen führen und vor allem dann auch zu Papier bringen, muss ja auch juristisch und stichfest sein. Also da braucht es dann auch die juristische Expertise. Aber es ist ein Tisch, den kann man sich so vorstellen, ungefähr 30 Leute maximal rundherum. Ein Mitgliedstaat führt immer den Vorsitz, das wechselt alle 6 Monate und dann dreht sich halt sozusagen der Kreis weiter. Aber es sind immer meine gegenüber, die anderen 26 Botschafter.
Schauen wir uns vielleicht mal jetzt eine konkrete Situation an. Vor dem Gipfel, an dem beschlossen wurde, dass Waffen für die Ukraine jetzt mit Geldern aus russischen Vermögen bzw. aus den Zinsen dieser russischen Vermögen gekauft werden können, also dass die EU das machen kann. Österreich war es da wichtig, dass das mit der Neutralität vereinbar ist. Können Sie uns ein bisschen erzählen, wie waren da die Verhandlungen, wie lief das ab, wie haben Sie da Ihre Position deutlich gemacht?
Österreich ist einer der neutralen Staaten in der EU, wir sind auch der größte neutrale Staat. Das heißt, es ist schon wichtig, wie wir uns positionieren, und es ist auch allgemein bekannt. Also die überwiegende Zahl der EU-Mitgliedstaaten ist NATO-Mitglieder, das wissen wir, aber die neutralen Staaten und vor allem auch Österreich stellen immer wieder sicher, dass genau in solchen Fragen, wie Sie jetzt beschrieben haben, auch unsere Stimme und vor allem unsere Positionen gehört werden. Um es noch einmal vielleicht ein bisschen präziser zu fassen, es geht hier nur darum, dass Zinsen, die auf russischen Vermögen anfallen, abgeschöpft werden und dass diese Zinsen der Ukraine zur Verfügung gestellt werden. Nicht mit dem gesamten Geld, das so abgeschöpft wird, werden Waffen gekauft. Da haben wir uns auch dafür eingesetzt, sondern es ist nur ein Prozentsatz, 90% maximal. Und wenn es darum geht, das Geld, das abgeschöpft wurde, dann konkret zu verwenden, dann werden sich die neutralen Staaten, so auch Österreich, man nennt das konstruktiv enthalten. Das heißt, der Teil, der rechnerisch Österreich zu viele, der wird nicht für Waffen verwendet. Wir werden uns auch nicht irgendwie äußern, in welche Richtung das gehen soll, sondern wir stellen immer sicher, wenn Waffen gekauft werden um EU-Mittel, dass unser Anteil herausgerechnet wird und wir uns dafür im humanitären Bereich zum Beispiel beim Wiederaufbau oder so engagieren, aber nicht mit Waffen.
Das heißt, mit dem Geld, das jetzt Österreich und den anderen drei neutralen Staaten zugerechnet werden könnte, werden dann Decken gekauft oder für die medizinische Versorgung gesorgt? Oder was wird dann mit dem Geld?
So ist es. Was auch immer gerade benötigt wird, das muss man sich dann im Detail anschauen. Es ist ja auch nicht so, dass jetzt eine Entscheidung getroffen wird und jetzt sofort das gesamte Geld verwendet wird, sondern das ist natürlich ein Prozess, wo unsere Experten sich das genau anschauen. Aber Sie haben recht, es geht vor allem in Richtung humanitäre Hilfe, ja.
Die anderen drei neutralen Staaten in der EU sind Irland, Zypern und Malta. Ich nehme an, dass jetzt bei der Verhandlung wegen der Waffenlieferungen diese drei Länder sozusagen die Partner Österreichs war. Gibt es so etwas wie natürliche Partner Österreichs oder wechselt das ständig je nach Thema?
Das ist das wirklich Spannende an der Europäischen Union. In dieser Frage jetzt ja, da waren wir natürlich als Neutrale in einer Gruppe. Aber egal, welche Frage sonst auftaucht, da wechseln oft die Allianzen sehr schnell. Und wer heute mein Verbündeter ist in der Frage A, ist vielleicht morgen in der Frage B auf der anderen Seite. Also es ist nie so, dass man in einer festgefügten Gruppe ist. Das macht es auch interessant und spannend und vor allem herausfordernd, weil man immer schauen muss, also was sind die Positionen anderer Mitgliedstaaten? Kann ich vielleicht mein heutiges Gegenüber morgen irgendwo gebrauchen? Man kann sich die EU vorstellen wie einen Verhandlungsprozess, der nie stoppt, der immer weitergeht. Und ich sage jetzt als persönliche Fußnote dazu, das macht süchtig. Also mich hat süchtig gemacht, und es gibt keinen diplomatischen Posten auf dieser Welt, der mit Brüssel da irgendwie mithalten könnte.
Es ist aber auch immer sehr kompliziert. Also ich kann mir vorstellen, dass dann zum Beispiel, wenn es um Atomkraft geht, dann sind die natürlichen Partner Österreichs eben Länder, die auch keinen Atomstrom oder keine Atomkraftwerke im Land haben. Ne? Und beim nächsten, also zum Beispiel Luxemburg, bei der Steuerpolitik ist es dann wieder was anderes. Also man darf auch die anderen nicht total vergrämen. Ne?
So ist es. Man muss mit allen immer im Gespräch bleiben. Das ist nicht nur in der Diplomatie, so ist wahrscheinlich im Leben allgemein so. Aber es stimmt. Wie gesagt, also der Anti-Atom-Verbündete ist vielleicht morgen, wenn es dann um die Ausgabe von Finanzmitteln gibt und Verkehrspolitik oder was auch immer, vielleicht nicht mehr mein Verbündeter. Darum immer aufpassen und vor allem auch immer sich informiert halten, was Positionen, Anliegen anderer Mitgliedstaaten sind.
Aber was ist jetzt zum Beispiel ganz konkret bei der Frage der Gelder über die russischen Vermögen mit Ländern wie Ungarn und der Slowakei? Die wollen die Ukraine ja gar nicht unterstützen. Wie verhalten sich deren Vertreter dann in den Verhandlungen?
Man muss unterscheiden, also das Abschöpfen der Zinsen hat einstimmig zu erfolgen. Das ist sozusagen der Sanktionenbeschluss. Der Beschluss dann über die Verwendung der Mittel, den ich erst angesprochen habe, da ist es möglich, dass man sich konstruktiv enthält. Das heißt, ich beteilige mich zwar nicht inhaltlich an diesem Beschluss, blockiere aber auch nicht, dass die anderen in diese Richtung weitergehen. Das ist ein System, das eigentlich für neutrale Mitgliedstaaten in den Verträgen erfunden und entwickelt worden ist. Es steht aber nirgends, dass das nicht auch andere Mitgliedstaaten, NATO-Staaten, die vielleicht den einen oder anderen Beschluss so nicht mittragen wollen, nicht auch verwenden können. Und das sieht man jetzt zurzeit, dass das von anderen Staaten auch genützt wird. Aber wie gesagt, das ist eigentlich eine Mechanik, die für uns entwickelt worden ist.
Lassen Sie uns jetzt über die Macht der Hauptstädte in der Europäischen Union sprechen, die in den vergangenen Jahren tendenziell gestiegen ist. Eine kurze Erklärung, wie das in der EU funktioniert. Neue Gesetze darf nur die EU-Kommission vorschlagen, auch wenn das EU-Parlament und der Rat um Initiativen ersuchen können. Aber die EU-Kommission ist die Garantin für die Durchsetzung der gemeinsamen Interessen in der Union. Dann muss das EU-Parlament dem Gesetzesvorschlag noch zustimmen. Doch mit dieser parlamentarischen Mehrheit ist noch nichts beschlossen. Und das ist ja eher ungewöhnlich, wenn man das jetzt mit der Gesetzgebung in den Nationalstaaten vergleicht. Denn jetzt muss noch der Rat zustimmen, also die Mitgliedstaaten. Und damit beginnen oft zähe Verhandlungen. Das Ganze nennt sich Trilog, weil Kommission und Parlament sich jetzt mit dem Rat einig werden müssen. Und nicht selten werden Gesetzesvorschläge vom Rat dann auch zerrissen. Das Ganze nennt sich dann Märtyrerpapier. Der Rat wird also immer mehr zur entscheidenden Instanz bei der Gesetzgebung. Und der Autor Robert Menasse spricht von einem Putsch der Nationalisten im System der Europäischen Union. Das ist jetzt hart formuliert, aber hat er recht damit?
Überhaupt nicht. Also ich schätze ihn sehr als Schriftsteller und auch als politischen Beobachter. Wir haben uns auch alle gefreut, wie er den Europäischen Literaturpreis bekommen hat. Aber in der Beziehung ist es wirklich übertrieben. Sie haben das Verfahren ganz gut dargestellt. Also die Kommission macht einen Rechtsetzungsvorschlag und nur sie, niemand anderer darf den machen. Und dann gibt es zwei Co-Gesetzgeber, die gleichberechtigt sind, das Europäische Parlament und den Rat der Mitgliedstaaten. Und die zwei Co-Gesetzgeber müssen sich auf einen Text einigen. Sie können Abänderungen annehmen vom ursprünglichen Text der Kommission, aber sie müssen sich auf einen deckungsgleichen Text einigen. Dann gibt es ein europäisches Gesetz. Was in dieser ganzen Diskussion untergeht, ist, dass der Rat nicht einstimmig beschließt. Und kein Mitgliedstaat hat da ein Vetorecht, sondern er beschließt typischerweise mit, man nennt es qualifizierte Mehrheit. Also es müssen eine gewisse Mehrheit an Mitgliedstaaten und die müssen auch eine gewisse Mehrheit an Bevölkerung mitbringen, müssen zustimmen. Das heißt, auch im Rat wird man überstimmt. Man verliert, man gewinnt. Das ist eine demokratische Normalität, würde ich sagen. Das gilt genauso in der EU wie in jedem Mitgliedstaat. Und diese demokratische Normalität gibt es auch auf der anderen Seite im Europäischen Parlament. Also das ist ein wirklich langwieriger Prozess, bis man sich auf einen deckungsgleichen Text einigen kann. Das erklärt leider auch, dass ein europäischer Gesetzgebungsprozess oft Monate, manchmal sogar Jahre dauert. Das ist unbefriedigend. Das macht auch mich immer ganz kribbelig, aber so ist es. Und das ist, wie gesagt, Ausdruck von demokratischer Normalität.
Es wird aber immer öfter auch der, ich sag mal, offizielle Weg des ordentlichen Gesetzgebungsverfahrens verlassen. Und es wird immer öfter dann hinter verschlossenen Türen und abseits dieses offiziellen Weges verhandelt, um eben Zeit und Nerven zu sparen, damit es schneller geht. Das hat man jetzt zum Beispiel auch gesehen beim Verbrennermotor, wo eigentlich schon alles beschlossen war, also das Aus des Verbrennermotors bis 35. Und dann, es war alles beschlossen und im letzten Moment gab es dann im Rat Widerstand von Seiten Deutschlands und Österreich hat sich dann angeschlossen. Und dann gab es plötzlich eine Änderungsklausel. Mit diesen Änderungsklauseln muss das Europäische Parlament nicht mehr abstimmen. Das ist sozusagen ein alter Trick, um das durchzuwinken. Also da fragt man sich schon, ob das nicht ein Rückbau ist der EU. Warum das jetzt in letzter Zeit eher so gehandhabt wird.
Man muss sehen, wir sind am Ende einer Legislaturperiode. Wir stehen kurz vor europäischen Wahlen. Das heißt, sehr viel an Rechtsetzungsarbeit muss jetzt in diesen Tagen, in diesen Wochen erledigt werden, weil dann das Europäische Parlament im Wahlkampf ist, sich neu organisieren muss und so weiter. Das heißt, es kommt jetzt relativ viel zusammen, die Nervosität steigt und vor allem auch die Arbeitsbelastung. Und da ist es natürlich schon alleine durch den Zeitdruck nicht ausgeschlossen, dass sehr wichtige Themen dann auch sehr medial auffällig behandelt werden. Aber es ändert überhaupt nichts an der grundsätzlichen Linie, dass unter den Mitgliedstaaten im Rat immer diese qualifizierte Mehrheit da sein muss. Und es ist bis zur letzten Sekunde jeden Mitgliedstaat natürlich unbenommen, seine Meinung vielleicht auch zu ändern, damit sein Stimmverhalten zu ändern. Und wenn es in diesem Fall auch den größten Mitgliedstaat der Europäischen Union mit dem größten Stimmgewicht betrifft, ja, dann kann eine qualifizierte Mehrheit natürlich sehr schnell ins Gegenteil abkippen.
Mhm. Noch ein anderes Beispiel für den Rückbau der EU und der Tatsache, dass die Hauptstädte immer wichtiger werden, ist, dass es immer häufiger Interventionen der Mitgliedstaaten in der EU-Kommission gibt und dass auch immer häufiger die Beitrittskandidaten der EU bei den Hauptstädten anrufen, anstatt bei der EU-Kommission, die eigentlich zuständig ist für Erweiterung. Ist das nicht ein Rückschritt? Waren wir da nicht schon mal weiter?
Ich glaube nicht. Also ich würde mich auch gegen das Wort Rückbau oder Rückschritt verwahren. Denn die Eigentümer dieser Europäischen Union, die Teilhaber, das sind einfach die Mitgliedstaaten. Das sind die Mitgliedstaaten, die auch ihren Willen im Ministerrat kundtun. Also das ist etwas, was es seit Beginn der Europäischen Union gibt. Und ganz im Gegenteil, wir haben in den letzten Jahren mit jeder Vertragsänderung dem Europäischen Parlament mehr Mitsprachrechte gegeben. Wir haben das Einstimmigkeitserfordernis in vielen, vielen Bereichen zurückgedrängt. Ganz im Gegenteil, also der Zug der Zeit geht in der Europäischen Union in Richtung mehr Mehrheitsentscheidungen, mehr parlamentarische Mitwirkung. Und weil Sie die neuen Mitgliedstaaten, die Beitrittskandidaten angesprochen haben, das ist auch einfach Realität am Schluss eines Beitrittsprozesses, den die Kommission im Auftrag der Mitgliedstaaten verhandelt. Aber ganz am Schluss müssen alle Mitgliedstaaten zustimmen, einstimmig. Und das wissen natürlich auch die Beitrittskandidaten, sind in den Verträgen so vorgesehen. Das heißt, es ist auch durchaus in deren Interesse von Beginn an mit den anderen Mitgliedstaaten im engen Kontakt zu sein. Und das gilt ganz besonders für die Staaten, mit denen man vielleicht noch irgendwelche bilateralen Themen zu lösen hat. Das sind meistens die direkten Nachbarn oder die interessierten Nachbarn. Also das ist jetzt auch nichts Neues, würde ich sagen.
Weil Sie das Einstimmigkeitsprinzip angesprochen haben. Also das gilt in vielen wichtigen Bereichen wie Außen- und Sicherheitspolitik, müssen wirklich alle EU-Mitgliedstaaten zustimmen. Also da gibt es keine qualifizierte Mehrheit, sondern das Einstimmigkeitsprinzip. Das heißt, jeder Staat kann ein Veto einlegen. Und wir haben gesehen in den letzten Jahren, dass das teilweise auch von Ländern wie Ungarn als Druckmittel genutzt wird. Das heißt, da geht es gar nicht mehr um die Sache, sondern die wollen was und drohen mit Veto und bekommen dann eine Sache, die eigentlich nichts damit zu tun hat. Jetzt gibt es die Forderung, und die wird lauter, dieses Einstimmigkeitsprinzip abzuschaffen. Das steht sogar im Wahlprogramm der Europäischen Volkspartei, also der Fraktion von der Leyen, der auch die österreichische ÖVP angehört. Wie steht denn Österreich zu dieser Forderung, dieses Prinzip, dieses Veto-Prinzip abzuschaffen?
Also das Einstimmigkeitsprinzip in der Außenpolitik ist sicher etwas, was in den anderen Politikbereichen so nicht mehr existiert. Das stimmt. Aber, und Sie haben es ganz richtig erwähnt, da gibt es auch diesen ganz klaren Link zur Verteidigungspolitik, zur Sicherheitspolitik. Wir haben erst über die österreichische Neutralitätspolitik gesprochen. Also das ist schon etwas, wo es sehr an das Selbstverständnis von Mitgliedstaaten geht. Das ist jetzt, glaube ich, nichts, wo man einfach drüber wischen könnte und sagen, wir gehen jetzt zur qualifizierten Mehrheit über. Aber was wahrscheinlich viel wichtiger ist, wenn die EU ernst genommen werden will in der Welt, und ich glaube, das wollen wir und das müssen wir, dann muss sie mit einer Stimme sprechen. Das heißt, das Einstimmigkeitsprinzip, so mühsam es ist, solange es dauert, Entscheidungen zu treffen, ist meistens doch ein Garant dafür, dass am Schluss alle die gemeinsame Stimme, die gemeinsame Linie mittragen und gemeinsam eine Position in der Welt vertreten. Stellen Sie sich vor, wir hätten durchgehend qualifizierte Mehrheitsentscheidungen. Wer garantiert mir dann, dass der, der überstimmt worden ist, nicht die EU-Linie international konterkariert? Also das ist schon etwas, wo man, glaube ich, behutsam vorgehen muss. Ich gebe Ihnen recht, man kann sich überlegen, man sollte es wahrscheinlich auch in gewissen Bereichen vielleicht von dem abzugehen. Aber ich glaube, dieses Grundproblem haben wir noch nicht ganz aussortiert und darum würde ich da auch ein bisschen für Vorsicht plädieren.
Mhm. Ist interessant, dass Sie sagen, mit einer Stimme sprechen, weil ja auch die Verfechter eines Endes des Einstimmigkeitsprinzips sagen das ja auch. Die sagen auch, die EU muss mit einer Stimme sprechen, um stark zu sein, deswegen müssen wir es abschaffen. Die Frage ist halt, zu welchem Preis diese Einstimmigkeit erhalten bleiben soll. Da gibt es ja ganz viel Kritik daran, dass dann vielleicht bei der Rechtsstaatlichkeit weggeschaut wird. Ne? Damit Ungarn zustimmt zum Beispiel, wird dann halt weggeschaut bei dem, was Orban und Fidesz im eigenen Land machen. Also es ist sehr komplex.
Nein. Also entschuldigen Sie, da muss ich widersprechen. Also es ist ein Mythos, dass die Ungarn sich durch Vetos in der Außenpolitik sich irgendwas herausgeschlagen hätten oder das Veto Orbáns im Europäischen Rat. Das Gegenteil ist der Fall. Also wenn man sich anschaut, was hat Ungarn erreicht, was ihnen nicht sowieso entweder zugestanden wäre oder was sowieso in der Pipeline gewesen wäre. Das ist ein Mythos, dass man sich durch Nein sagen über Monate und Jahre hinweg irgendwas erkaufen kann. Dem würde ich ein bisschen widersprechen.
Genau das wirft aber das Europäische Parlament der EU-Kommission vor. Der Fall liegt jetzt vor Gericht. Also da werden wir warten müssen, bis es eine Gerichtsentscheidung gibt.
Ja, und das ist das Schöne an der Europäischen Union. Also die Rechtsstaatlichkeit ist uns schon wichtig. Und wenn das Parlament glaubt, die Kommission hat da irgendwie ihre Aufgaben nicht gesetzeskonform, vertragskonform erledigt, dann gibt es auch einen Rechtsweg, um das genau zu überprüfen. Rechtsstaatlichkeit, würde ich überhaupt sagen, ist zurzeit das ist der wichtigste Bereich in der EU. Also da gibt es keine Abstriche. Im Gegenteil, wir haben Verfahren, die wehtun. Wir erinnern uns, dass Mittel für Polen zurückgehalten wurden, für Ungarn teilweise immer noch. Und jeder Beitrittsprozess, jede Beitrittsverhandlung beginnt genau mit diesem Thema, Rechtsstaatlichkeit. Also da gibt es keine Abstriche und die EU ist nicht zuletzt eine Rechtsgemeinschaft. Da muss ich mich darauf verlassen können als Bürger, dass ich in Irland dieselben Rechte habe wie in Zypern, als Unternehmer, dass ich in Finnland dieselben Rechte habe wie auf Sizilien. Also das muss überall gleich sein und da gibt es wirklich keine Abstriche.
Na gut, aber in der Realität schaut es ja anders aus. Ne? Sie haben recht, es gibt also die Rechtsstaatlichkeit ist das größte Paket bei den Beitrittskandidaten. Die müssen da weitgehende Justizreformen machen. Aber sobald man in der EU ist, also Ungarn hat seinen Rechtsstaat de facto abgebaut in den letzten Jahren.
Und dafür gibt es Konsequenzen. Da schaut die EU nicht weg und das wird auch nicht einfach so toleriert.
Ich möchte noch eine funktionelle sozusagen Sache besprechen und zwar, also die Staats- und Regierungschefs der EU-Mitglieder, die treffen sich ja bei den EU-Gipfeln und diese EU-Gipfel sollen mindestens zweimal im Jahr stattfinden, das ist so vorgesehen. Aber in Wahrheit kommen sie viel öfter zusammen. Und es steht auch der Vorwurf im Raum, dass sie dann Themen auf die Agenda setzen, die nicht in ihre Kompetenz fallen. Fangen wir mal so an. Warum finden so oft EU-Gipfel statt, so viel öfter als in den Verträgen vorgesehen?
Die EU agiert nicht im luftleeren Raum. Und wir haben leider jetzt in den letzten Jahren eine ganze Abfolge von Krisen gehabt. Ukraine und alles, was dann nachher gekommen ist, Energieversorgung und so weiter, ist nur ein Beispiel. Covid davor gehabt und. Und immer wenn diese großen Krisen auftreten, ist es, glaube ich, auch sehr vernünftig, wenn die Staats- und Regierungschefs dieser Union sich treffen, austauschen, strategische Entscheidungen treffen. Und das tun sie. Sie können nicht den Gesetzgebungsprozess ersetzen. Sie können keine Abkürzungen im Gesetzgebungsprozess der Europäischen Union einschlagen. Aber sie können eine Richtung vorgeben. Das ist richtig. Und diese doch Häufung von Treffen der Staats- und Regierungschefs, Europäischer Rat nennt sich das, erklärt sich vor allem durch die Herausforderungen, denen die EU begegnen muss. Da ist die EU auch nicht anders als andere Mitgliedstaaten. Also im Interesse unserer Bürger müssen wir Entscheidungen treffen, die gewichtig sind, die teilweise auch sehr neu sind für die Europäische Union. Wir haben erst das Thema Hilfe für die Ukraine besprochen. Das hat es in dieser Form bis jetzt noch nicht gegeben. Also da spricht schon einiges dafür, dass die Spitzen, vor allem auch die gewählten Spitzen der Mitgliedstaaten zusammenkommen und die Linie im Groben vorgeben.
Mhm. Jetzt kommen wir noch ganz kurz am Ende vielleicht zurück auf die Europawahlen, die ja direkt bevorstehen. Kann man sagen, gibt es für Österreich einen speziellen Fokus für die kommende Legislaturperiode? Es wird ja auch hier gewählt werden, aber wenn man sagt Österreich als Land, also was wäre jetzt für uns besonders wichtig?
Wenn wir uns ansehen, was die Europäische Union in den letzten Jahren geregelt hat, und zwar aus gutem Grund gemeinsam geregelt hat für die Mitgliedstaaten, kann man, glaube ich, feststellen, dass diese Regelungsdichte wahnsinnig hoch geworden ist und eine Herausforderung für viele geworden ist. Also für den kleinen Landwirt, für die KMUs, einfach für den einzelnen Rechtsunterworfenen. Und ich glaube, dass es für die Europäische Union nicht schlecht wäre, mal einen Schritt zurückzumachen, vielleicht sich anzusehen, ob alle diese Regelungen, die gut gemeint waren, die auch ihre Berechtigung gehabt haben, wirklich noch der Zeit entsprechen. Also ich glaube, die nächste Europäische Kommission, die nach den Wahlen zusammengestellt werden wird, muss sich wirklich das Thema Red Tape, Bürokratie vereinfachen und so weiter annehmen. Denn ansonsten laufen wir in Gefahr, das zu werden, was uns der Boulevard oft vorwirft, nämlich, dass diese Regelungen überzogen sind, dass immer Neues draufgesattelt wird und man nie schaut, ob Sachen wirklich noch angemessen sind und vielleicht da und dort ein bisschen ausmistet.
Also abspecken, braucht es da eine Reform?
Es braucht vor allem den politischen Willen. Und ich glaube, diesen politischen Willen, den muss die nächste Kommission, egal wie sie aussieht, aufbringen. Da geht es auch um das Thema Vertrauen und Vertrauen der Bürger zu ihrer Europäischen Union. Wenn die Europäische Union zu viel regelt, ich nur mehr hinten nachhechle, um die Vorgaben zu erfüllen, dann ist das wahrscheinlich kein Projekt mehr, mit dem ich mich voll identifiziere. Also es geht auch sehr, sehr massiv um das Thema Vertrauen der Bürger zu ihrer Europäischen Union.
Jetzt müssen wir leider schon zum Ende kommen. Vielen Dank, Herr Botschafter, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
Sehr gerne.
Kommende Woche darf ich an dieser Stelle Oberst Markus Reisner vom österreichischen Bundesheer begrüßen, dessen Analysen in den vergangenen Jahren für das Verständnis vor allem über den Krieg in der Ukraine unverzichtbar geworden sind. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Zur Frage der Union, dem Profil-Podcast zu den Europawahlen.
Zur Frage der Union. Der Profil-Podcast zur EU-Wahl 2024.
Danke fürs Zuhören. Danke für Ihre Zeit. Qualitätsjournalismus braucht Unterstützer. Abonnieren Sie uns. Unser Magazin, digital oder print. Unsere Newsletter. Hören Sie unsere Podcasts. Wir freuen uns übrigens auch über exklusive Infos. Auch das brauchen wir, um zu überleben.